Zum Thema Hoffnung habe ich uns ein paar Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 8 mitgebracht, die möchte ich gerne lesen. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.
Ja, ihr Lieben, ich freue mich, heute das zweite Mal bei euch in der Gemeinde sein zu dürfen, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich habe euch ein Wort mitgebracht, einen Gedanken, den habe ich überschrieben mit der Überschrift Hoffnung für ein niedergeschlagenes Herz. Beziehungsweise wurde mir dieser Text, beziehungsweise dieses Thema in meiner Gemeinde gestellt. Wir sind im Moment bei den Sprüchen dran und haben in den Bibelstunden, gehen wir die Sprüche kapitelweise durch und in den Gottesdiensten dann immer themenweise. Und jetzt war hier dieses Thema eine Vorgabe und ich habe mir das so angeschaut und das Erste, was mir eingefallen ist bei dieser Überschrift, war ein Erlebnis aus meiner Zeit. Ich bin als Krankenpflegehelfer unterwegs gewesen in der ambulanten Pflege. Momentan habe ich jetzt seit dem 1. März eine neue Stelle und bin in einer Einrichtung für körperlich und geistig Behinderte. Und in der ambulanten Pflege war es so, in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit von Corona, dass ich die Senioren beobachtet habe und gesehen habe, wie sie gelitten haben. Unabhängig davon, wie sie zu dem Thema stehen, das ist gar nicht die Frage heute, sondern wie sie gelitten haben unter der Situation, meine Enkel, meine Kinder dürfen nicht zu mir kommen, sie besuchen mich nicht, sie sind nicht da. Ich bin einsam, ich bin allein, ich bin hoffnungslos, ich habe diese Hoffnung. Vielleicht ist ja nächste Woche das schon vorbei und vielleicht aber dann auch erst über... Und dann, ja, diese Hoffnung, die dann so da entsteht, und man hat dieses niedergeschlagene Herz wirklich vor Augen gehabt und hat darüber gestaunt, wie sehr ein Mensch Gemeinschaft braucht und sich danach sehnt. Das war so das Bild oder das Erlebnis, was mir so vor Augen kam, als ich das gesehen habe oder diese Überschrift gelesen habe, Hoffnung für ein niedergeschlagenes Herz. Und als Nächstes kam mir dann der Gedanke, wir haben die Kinder gerade rausgeschickt zur Kinderstunde und ich habe das bei uns in der Gemeinde einfach mal ein bisschen provoziert und habe gesagt, ihr Lieben, heute dürft ihr Kinder etwas tun, was eure Eltern wahrscheinlich nie erlauben, aber wenn ihr heute Ärger kriegt, zeigt ihr mit dem Finger auf den Onkel da oben und sagt, der hat es erlaubt. Ja? Dann habe ich gesagt, jetzt Kinder, einfach mal Schuhe aus und zack, auf die Bank hinstellen. Stellt euch mal auf die Bank hin, dreht euch zu euren Großeltern und Eltern um und sagt, hallo, hier sind wir. Dann habe ich gesagt, wie ist das mit dem Thema Hoffnung? Wir verbinden mit dem Thema Hoffnung oft so dieses, das ist unsere Zukunft der Gemeinde. Das sind diejenigen, auf die wir bauen, auf die wir hoffen, für die wir beten, die wir unterstützen. Das ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung. Ja, also wir verbinden Hoffnung und Zukunft sehr eng miteinander. Und bei dieser Überschrift Hoffnung für ein geschlagenes Herz, und das, wie gesagt, hauptsächlich anhand der Sprüche. Ich habe mich nicht 100% bei den Bibelversen nur an die Sprüche gehalten, weil ich finde, die Bibel hat so viele tolle andere Verse zum Thema Hoffnung, dass man ja schon fast eine Straftat begeht, wenn man sie nicht erwähnt. Ich finde, die müssen einfach erwähnt werden. Aber dennoch, der erste Vers ist aus Sprüche 4, Vers 4, den ich voranstellen möchte. Sprüche 4, Vers 4 ist Folgendes gesagt. Vielleicht zum Vorfeld oder als Vorinformation die ersten 9 Kapitel der Sprüche. Da geht es so um das Herz des Vaters, der seine Söhne sieht, oder auch teilweise ist es der Großvater, der seine Söhne und Enkelsöhne sieht und sagt, ich habe so ein Anliegen. Ich habe so ein Anliegen auf dem Herzen, das möchte ich euch mitgeben. Mir ist da etwas wichtig. Ich möchte, dass ihr meinen Lebensweisheiten, meinen geistlichen Ratschlägen, dass ihr denen zuhört und im besten Fall sie auch befolgt. Und deshalb teile ich sie euch mit. Das sind so diese ersten 9 Kapitel, könnte man sagen. Das Herz des Vaters wird dort ausgeschüttet und er redet sehr eindringlich auf seine Kinder ein und sagt, hört mir zu, Leute, das ist wichtig. Und dann gibt es die verschiedensten Themen. Und hier in Sprüche 4, Vers 4 ist es wieder so, da ist gesagt, da lehrte er mich und sprach zu mir, also es ist wieder der Vater, dein Herz, man könnte auch sagen, dein Herz, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Also hier ist die Verbindung oder die Aufforderung da, schau mal, es geht um dein Herz und du musst mit deinem Herzen wirklich alles dafür tun, diese Worte festzuhalten, sie zu bewahren, meine Gebote zu bewahren, sie zu befolgen. Dieser Vater lässt hier in diesem Vers konkret seinen Großvater zu Wort kommen, so nach dem Motto, wisst ihr Kinder, wenn ihr schon noch nicht auf mich hören wollt, weißt du, euer Opa, der hat mal was gesagt, das war gar nicht so doof. Manchmal hilft das so, wenn nicht der Vater was sagt, weil man, ja, es gibt so Phasen im Leben eines Sohnes, da hört man auf alles und jeden, nur nicht auf den eigenen Vater. Das ändert sich glücklicherweise wieder irgendwann, ja, aber es gibt diese Phasen. Und dann hilft es manchmal, wenn man sagt, da ist aber noch jemand anders. Schau mal, euer Großvater, den ihr so lieb habt, der hat euch das gesagt. Und der spricht und der hat wirklich was zu sagen. Das ist nicht irgendwelche, sind nicht irgendwelche leeren Worte. Und es wäre gut, ihr lieben Enkel, wenn ihr da genau hinhört und zuhört. Es gibt einige andere Verse in den Sprüchen, die reden über das Herz. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen bei dieser Überschrift Hoffnung für ein geschlagenes Herz. Bin ich so ein bisschen gedanklich dahin gegangen und habe gesagt, mir ist es wichtig, dass wir diese Begrifflichkeiten Hoffnung und Herz einmal ein bisschen erklären von der Bibel. Weil wie ist das, was ich vorhin sagte, mit solchen Begriffen in der gesellschaftlichen Umgang? Wenn wir über Hoffnung reden, dann, heute haben wir tolles Wetter, ja, und die Gärtner würden jetzt sagen, hoffentlich regnet es bald endlich mal, ja, damit der Garten gut gegossen wird und die Radieschen auch wirklich so groß werden wie beim letzten Jahr. Leute, letztes Jahr, das war aber ein anderes Thema. Die waren wirklich groß, die Radieschen. Hoffnung wird im Umgangssprachlichen, im Umgang miteinander sehr einfach oder sehr, ich möchte nicht sagen hohl, aber es wird zu wenig gefüllt, nicht so wie die Bibel das sich vorstellt. Das Wort Herz genauso. Ja, und darum möchte ich auf diese zwei Begriffe ein bisschen eingehen, bevor wir dann auf die Hoffnung zu sprechen kommen. Fangen wir mit dem Herz an. Wenn wir in die Sprüche hineinschauen, Sprüche 12, Vers 25. Da ist eine ganz, so wie es die Sprüche gerne machen, eine ganz einfache Lebensweisheit ausgedrückt in den Kapitel 12, Vers 25 der Sprüche. Da ist gesagt, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein freundliches Wort erfreut es. So, eine ganz simple, einfache Lebensweisheit, könnte man sagen. Ja. Was ich hier schon so spannend finde, ist, die Formulierung oder dieses Bild, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder. Naja, um in diesem, wie nennt man das, frauenfeindlichen Bild zu arbeiten und zu denken, ja, dass das Kummer das Herz einer Frau niederdrückt, ist ja klar. Also die sind ja empfindlich und weich und ja, so. Aber hier steht, Kummer ist in der Lage, das Herz eines starken, willensstarken, kräftigen Mannes niederzudrücken. Also die sind da nicht viel härter wie die Frauen, im Gegenteil. Ist es oft so, im Alltag erlebt man das ja, dass Frauen sehr viel mehr Kummer ertragen und aushalten können, wie so die meisten Männer. Aber Kummer drückt das Herz eines Mannes, einer Frau nieder. Was ist denn hier das Herz? Worüber redet die Bibel hier? Was ist mit dem Herz gemeint? Ein anderer Vers, Sprüche 13, Vers 12. Langes Warten oder langes Harren, je nach Übersetzung, macht das Herz krank. Sprüche 13, Vers 12. Langes Warten macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch, aber ist ein Baum des Lebens. Auch eine banale, einfache Weisheit. Aber wie viel Tragik steckt dahinter, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die sich wirklich nach etwas sehnen, lange auf etwas warten und man merkt, dass dieses lange Warten, dieses nicht erfüllt werden des Wunsches, und wir reden hier nicht von der nächsten Gehaltserhöhung oder von solchen Dingen, sondern was ist mit einem lang erwarteten Wunsch nach eines Singles, vielleicht doch den Partner fürs Leben zu finden, weil man sich danach sehnt, Gott darum bittet. Was ist in einer Ehe, die keine Kinder haben, die sich nach einem diesen Kinderwunsch haben, die darum flehen, die darum bitten? Kann man dann sagen und verstehen, langes Warten, langes Harren, Ausharren macht das Herz krank? Verstehen wir dann, um was es da geht? Was ist dann dieses Herz? Was ist mit diesem Herzen gemeint? Das ist doch nicht meine Blutpumpe, die ich im Herzen hier im Körper trage. Worum geht es denn beim Herzen? Und darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Auch Sprüche 15, Vers 13, noch einmal, um etwas Positives darzustellen. Das haben die Sprüche natürlich auch, eine positive Weisheit. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter. Das siehst du sofort. Der Mensch ist fröhlich, der ist glücklich, der strahlt. Ich sehe einige strahlende Gesichter heute Morgen und finde das klasse. Also ein Angesicht, da ist ein fröhliches Herz, ja. Aber durch Betrübnis wird der Geist niedergeschlagen. An diesem Vers ist mir eine Sache wichtig, die ihr beachten dürft, worauf wir jetzt kommen wollen. Das fröhliche Herz macht das Angesicht heiter. Dann müsste der Vers ja eigentlich richtigerweise so weitergehen, aber durch Betrübnis wird das Herz niedergeschlagen, oder? Aber hier steht, der Geist wird niedergeschlagen. Und da merken wir schon, dass es da Worte gibt, die werden austauschbar benutzt, weil eben Herz mehr ist als nur das, was wir so umgangssprachlich oder in der Gesellschaft unter Herz verstehen. Und es ist so, dass die Bibel, das kann man wohl durchaus so sagen, das Thema Herz eines der wichtigsten Themen in der Bibel ist. Es kommt sehr oft vor, dieser Begriff. Und es gibt dennoch, obwohl es so oft vorkommt, eine große oder immer wieder eine große Verwirrung oder eine große Unsicherheit bei diesem Begriff, wenn wir das so lesen. Wie ist das bei uns in der Kultur? Habe ich schon angedeutet, das Wort Herz gehört wohin? In die Welt der Romantik. Am Valentinstag geht es ums Herz. Sind wir uns da einig? Ja, um rote, um rosane, um lilane, um was auch immer für Herzen, aber da geht es ums Herz. Und das hat auch was damit zu tun. Das ist emotional, Romantik, Herz, ja. Aber das ist doch nicht das Einzige und schon gar nicht das Einzige, wovon die Bibel spricht. In der Bibel hat das Herz oder spielt das Herz eine viel größere, eine viel tiefere, eine viel wesentlichere Rolle. Man kann den Menschen, das Menschenbild der Bibel nicht begreifen, nicht verstehen, nicht fassen, ohne das Herz zu verstehen. Was also umfasst dieser Ausdruck Herz? Wenn wir hineinschauen in die Bibel, dann merken wir bei all der Studie darüber, das Wort Herz hat etwas zu tun mit unserem Zentrum, mit dem Zentrum unseres Lebens, mit unserem innersten Wesen, mit unserem inneren Menschen. Es beschreibt so unseren innersten Menschen, unser Zentrum. Und es gibt, man könnte sagen, in der Bibel eine grobe Zweiteilung. Theologisch kann man das ganz anders ausdrücken, ich weiß, aber machen wir es einfach. Es gibt diesen Menschen, den inneren Menschen und den äußeren Menschen. Also und natürlich gibt es dann auch das, dass die Bibel andere Begriffe benutzt. Sie redet von Geist, von Seele, von Verstand, Gefühle, von dem Willen. Das ist alles korrekt, ist alles richtig, ist alles noch eine Unterteilung. Ja? Aber all das kann man mit dem Begriff des Herzens zusammenfassen. Das ist so das Innerste des Menschen, was ihn beschäftigt. Keiner glaubt, wenn er mit einem Menschen spricht und der ihm sagt, du, deine Worte sind mir jetzt echt zu Herzen gegangen, dass da irgendwas mit dieser Pumpe, die rot pochert in meinem Herzen, passiert ist. Das passiert beim Herzinfarkt. Da ist dann was damit passiert, ja. Aber wenn einem was zu Herzen geht, einem was zu Herzen rührt, dann wissen wir, dass es da um das Innerste, um den Geist, um die Seele, um die Empfindsamkeit geht. Also schon auch die Gefühle, aber eben nicht nur die Gefühle, sondern nicht nur die Emotionen, sondern eben auch mein Wille. Mein Wille ist auch mit damit angesprochen. Und das ist mir wichtig, dass wir das so ein bisschen im Hinterkopf haben, denn Hoffnung für ein niedergeschlagenes Herz, das ist das, worauf ich hinaus will, ist nicht so, dass man sagt, mir geht es jetzt emotional schlecht und nur in diesem Sinne, ich brauche jetzt Streicheleinheiten. Ja, ich brauche jetzt Streicheleinheiten in dem Sinne, dass ich wieder aufgebaut wird. Das braucht's auch, aber das ist es nicht alleine. Das ist, hat immer was auch mit Willen, mit meinem Willen, mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meinem innersten Wesen. Und das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir über das Herz nachdenken. Wenn wir uns mit Menschen beschäftigen und sie näher kennenlernen, machen wir das ja auch. Sagen wir auch, ich habe diesen Menschen jetzt näher kennengelernt, ich habe sein innerstes Wesen mehr begriffen, mehr verstanden, ich weiß, was er fühlt, was er denkt, ich habe sein Herz mehr verstanden. Ja? Ein Beispiel dafür, ich habe das beim letzten Mal erzählt, ich bin sehr gerne mit meiner Gemeinde, mit den Männern in der Freizeiten in Norwegen zum Angeln unterwegs und da bin ich zuständig dann auch fürs Kochen. Ich habe mir so ein bisschen herausgenommen oder eine Herausforderung gestellt, habe gesagt, ihr Lieben, oder habe es für mich so gesagt, nicht zu Ihnen, weil wir dann immer so mit 20 Männern ungefähr da sind und das ist alles auf sehr beengtem Raum, da ist nicht der Platz, dass jeder aufsteht und sich den Salzstreuer aus der Küche holt, wenn er fehlt, oder einen Kaffee, wenn ihm danach ist, oder was auch immer. Das ist alles sehr eng. Also war meine Herausforderung, ich habe denen alles aufgetischt und habe ich sie beobachtet. So, was fehlt noch? So, wo ist in den Augen der Leute was zu sehen? Wo kann man aus den Augen ablesen? Jetzt braucht er einen Kaffee. Ja, und habe ich das wirklich probiert. Und nachher kam ein Bruder zu mir, es war ein Kompliment oder auch nicht, ich weiß nicht. Er sagte, Jakob, du hast uns so verwöhnt. Wenn du eine Frau wärst, ich würde dich heiraten. Ich schaute ihn an und sagte, ich bin Gott so dankbar, dass ich ein Mann bin, damit ich davor bewahrt wurde. Ja, aber das ist dieses ins Herz hinein, versuchen ins Herz hineinschauen, von den Augen ablesen. Was beschäftigt ihn? Das hat nichts mit diesen romantischen Dingen zu tun, die wir also oder nur mit den Gefühlen zu tun. Das geht darüber hinaus. Das ist das innerste Wesen, was uns beschäftigt. Ja. Und diese Perspektive, finde ich, ist sehr, sehr wichtig in bei unserem Thema, denn es gibt da, oder es entstehen daraus Prinzipien. Zum Beispiel das Prinzip, das erste könnte man nennen, unsere Herzen, unser innerstes Wesen, und das ist immer zu erkennen an uns selber und im Gespräch mit anderen, unser Herz wird immer von jemandem oder etwas beherrscht. Der hat gerade Hunger oder Durst nach Kaffee. Das ist das, was ihn gerade im Moment so beschäftigt und ihn, ja, das beherrscht so sein Herz. Da ist dieser Kinderwunsch in der Familie, weil sie keine Kinder haben, das beherrscht ihr Herz, also ihr ganzes inneres Wesen, aber auch natürlich das Äußere, die äußeren Umstände. Denn was sagt die Bibel ganz klar? Obwohl es dieses innere und das äußere Wesen gibt, die sind nicht voneinander zu trennen. Was mich innen beschäftigt, das sieht man außen, sowohl im Positiven hoffentlich, aber auch im Negativen. Ja, das, was da drin passiert, das ist nach außen sichtbar und das soll auch so sein. Wie sagt man das, diesen Spruch? Da ist ein Mensch, der hat das Herz auf der Zunge. Ja, also der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. So, diese Sprüche kennen wir alle im Umgangssprachlichen. Und das ist genau dieses Bild. Da ist jemand, das ist meistens positiv gemeint, der ist offen, der ist ehrlich, der sagt, was er denkt. Was da drin vorgeht, das kriegst du mit. Das muss nicht nur positiv sein, das kann auch mal negativ sein, aber in den meisten Fällen ist das positiv gemeint. Also unser Herz ist etwas, was unser innerstes Wesen, es wird immer von jemandem oder etwas beherrscht. Frage, von wem? Ja? Wenn wir uns mit dem Herzen beschäftigen, lautet eben genau das, diese Frage ist die wichtigste Frage. Wovon wird mein Herz, oder wenn du der Seelsorger bist, wovon wird das Herz des Betroffenen, der hoffnungslos dasteht vor dir mit einem hoffnungslosen Herzen, mit einem niedergeschlagenen Herzen, wovon wird sein Herz beherrscht? Frag ihn danach. Frag dich selbst danach, wenn du jemand bist, der ein niedergeschlagenes Herz hat und mit diesen Problemen kämpft. Was ist dann, was mein Herz beherrscht? Und ihr merkt schon, ja, ich bin heute Gastredner und Prediger bei euch, aber etwas Neues bringe ich euch nicht. Merkt ihr das? Und ich bin so dankbar, dass ich nichts Neues bringen muss, weil die beste Botschaft, die älteste Botschaft der Welt ist, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Ja, was ist denn jetzt die Hoffnung für mein niedergeschlagenes Herz? Was ist es denn jetzt? Wenn wir in die Sprüche hineinschauen, merken wir sehr schnell, dass es eine Verbindung gibt. Also erstmal kann man sich da mit dem Thema Weisheit auseinandersetzen, mit dem Begriff. Und man merkt dann so, interessant, die Sprüche, aber auch die Bibel an nachher, die Verse, zeigen dann auf, diese Weisheit, das ist Jesus Christus in Person. Ah, okay. Und dann merkt man, wenn man sich mit dem Begriff der Hoffnung beschäftigt, auch schon wieder Jesus. Lass uns Amen sagen und nach Hause gehen. Es geht wieder um Jesus. Kennt ihr diesen bösen, also nicht, nein, nicht wirklich böse, diesen manchmal ein bisschen albernen Witz, aber ich finde ihn so einprägsam. Wenn einem das nicht gefällt, verzeiht mir, ich bin das zweite Mal hier, das ist beim dritten Mal, werde ich dann die Witze weglassen, aber in der Kinderstunde, ja, es steht die Kinderstundentante vorne und erzählt den Kindern eine Geschichte und sagt, schau mal, da ist ein riesiger Wald, voll mit dunklen, großen Bäumen, Fichten, Tannen, was auch immer, und da ist so ein kleines Tierlein, so ein kleines Wesen, das springt von Baum zu Baum, hat ein rötliches Fell, einen buschigen Schwanz, was ist das? Und einer meldet sich, sagt, Jesus! Ja, warum? Wir sind in der Kinderstunde. Die richtige Antwort auf alle Fragen ist was? Jesus. Und wisst ihr, so albern wie diese Geschichte und der Witz ist, man sagt, okay, muss man das von der Kanzel erzählen, aber es war, der Junge hat es begriffen. Der hat es wirklich verstanden. Die Antwort auf alle Fragen, Jesus. Ja, es war im falschen Kontext, aber sie hat auch die falsche Geschichte in der Kinderstunde erzählt. Ja. Also ja, es ist Jesus. Und Hoffnung in der Bibel bedeutet, wenn man in die Bibellexikon hineinschaut, liest man solche Dinge wie Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, soweit klar, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Und dann kommen Bibelstellen, die dann aufzeigen, was Gott verheißen hat, zugesagt hat, das hält er gewiss. Da gibt es keinen Zweifel dran. Also ist diese Hoffnung nicht ein hoffentlich regnet es morgen, vielleicht eventuell, wenn wir Glück haben, sondern er hat es zugesagt und es wird passieren. Jesus ist diese Hoffnung für mein niedergeschlagenes Herz. Wenn ich zu ihm komme, es gibt nichts, was dann falsch laufen kann. Und verzeiht mir, ich rede da aus, deshalb so mutig darüber aus eigener Erfahrung, auch in solchen Situationen wie, ich sehne mich nach Kindern, ich sehne mich nach einem Ehepartner. Auch das hat Gott in der Hand und er macht da nichts Falsches. Warum? Ich möchte erklären, warum ich so mutig diese Aussagen treffe und manch einem vielleicht ein bisschen zu nahe trete. Ich habe, als ich die Frage war, Jakob, gehst du zur Bibelschule? Ich bin froh, dass ich meine Schule hinter mir habe. Ich will nie wieder auf eine Schule. Egal auf welche, ich brauche das nicht. Mein Lehrer hat mir gesagt, wart ab, wenn du arbeiten gehst, wirst du dich nach der Schule zurücksehnen. Ich sehne mich nach dem Tag, wo ich meinem Lehrer wieder begegnen und sagen kann, bis heute, nicht ein einziger Tag. Ich sehne mich nicht nach der Schule zurück. Aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Aber Gott zieht und mahnt. Und manchmal, wenn man ungehorsam ist als Kind Gottes, dann macht er auch mal hier und da eine härtere Ansage. Und nicht aus dem Grund alleine, versteht mich nicht falsch, aber ich habe dann Schweres erleben müssen, dürfen. Da war jetzt meine Cousine durch mein Verschulden, durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Und man steht da und sagt, Gott, warum? Und man ist niedergeschlagen mit einem niedergeschlagenen Herzen, dass ich weiß, was ein niedergeschlagenes Herz ist. Und das Fantastische dabei, so, das klingt so doof, Leute, ich weiß, aber in diesem Zusammenhang von fantastischen Dingen zu reden, wie Gott einen dann in der Hand hält und einem Hoffnung schenkt und sagt, wirklich, ich spürte dieses, auch die Zusagen der Bibel von meinen Geschwistern, die mich besucht haben, auch, Gott macht keinen Fehler. Das ist deine Hoffnung, daran halte ich fest. Gott macht keinen Fehler. Und wenn du das verinnerlicht hast, wirklich geschluckt hast und sagst, ich verstehe bis heute nicht, warum? Warum weiß ich nicht? Warum werde ich erfahren, wenn ich bei ihm bin in der Herrlichkeit? Dann werde ich die Früchte sehen und die Wege erkennen nach und nach, ja, und sagen, dem Herrn die Ehre für diesen Weg. Ich weiß, dass meine Cousine bei ihm ist, sie ist ein Kind Gottes gewesen. Ich weiß nicht, warum sie mit 16 dieses Leben verlassen musste, warum ich derjenige war, der die Verantwortung dafür tragen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott keinen Fehler macht. Ich weiß, dass Gott die Hoffnung gibt in Jesus Christus. Und das ist das, Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich zugesagt, verheißen ist. Selbst wenn Schwierigkeiten auftreten, wird Gott trotzdem Früchte tragen. Kennt ihr den Schlüsselvers aus Hiob? Der wichtigste, also nicht der wichtigste, aber der Schlüsselvers aus Hiob, den ich für einen der wichtigsten Verse in Hiob halte. Er steht da und sagt, ich weiß, in seiner ganzen Bedrängnis, in seiner Not, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist schon eine starke Aussage, aber es ist noch nicht zu Ende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist schon ein Statement in dieser Situation. Und dann sagt er, und dieser Erlöser, mit meinen Worten jetzt, er wird als Letzter dastehen über dem ganzen Staub um ihn herum, also über alle Nichtigkeiten, über die ganzen Sorgen und Probleme der Welt, die da sind. Dieser Erlöser wird dastehen und alle Probleme werden nur Staub sein vor ihm. Das ist eine gewaltige Aussage. Eine Aussage, die, wo man sagt, wenn ein Mann wie Hiob so etwas von sich geben kann, das kommt ja nicht aus ihm heraus. Diese Hoffnung entsteht ja nicht in einem selbst. Das funktioniert ja nicht. Und diese lebendige Hoffnung, das ist das, was wir leben und erleben, sie verändert ja unser Herzen. Sprüche 24, Vers 13 und 14. Sprüche 24, der Vers 13 und Vers 14. Wiederum die Situation, der Vater hat etwas auf dem Herzen und möchte es seinem Sohn mitgeben. Und ist auch wieder ein Stück weit Vers 13 zumindest, eine sehr banale Weisheit, wo man sagt, ja, jetzt wird der Vater aber interessant, warum muss er ihm Ernährungstipps geben? Er sagt zu ihm, iss Honig, mein Sohn. Ja, schöne Aussage. Ist nichts Schlechtes bei, ja? Denn er ist gut und Honigseim ist süß für deinen Gaumen. Ein Ernährungstipp in den Sprüchen. Erstmal Honig. Und weißt du, nicht nur Honig an sich, sondern diesen Honigseim, ich habe mich ein bisschen belesen, da ich bin kein Imker, mir wurde das so erklärt durch das Nachlesen, Honigseim ist wohl das, normalerweise gehen die Imker hin und schleudern den Honig, damit der Honig rauskommt aus den Waben, aber Honigseim ist der fließt von ganz allein, also schon in der natürlichen Form, was natürlich alleine da rausfließt, also der Überfluss dessen, was da ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist süß für deinen Gaumen. Das nutzt er aber in Vers 13 nur als Bild für Vers 14. Denn genauso, so könnte man das, den Satz auch anfangen, bei mir steht, so erkenne auch, also genauso wie der Honig, so erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele, wenn du sie gefunden hast. Und wenn wir haben vorher kurz gesagt, Weisheit in Person aufs Neue Testament geguckt, ist Jesus Christus, ja. Wenn du sie gefunden hast, diese Weisheit, so hast du eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Deshalb kann ein Hiob dastehen damals und sagen, dieser Erlöser, der steht als Letzter, das ist die Hoffnung, das ist die Zukunft und das wird nicht zu Schanden werden. Darum kann jeder von uns, darum kann ich in meiner Situation, du in deiner Situation dastehen und sagen, und Gott macht keinen Fehler. Gott hat meine Zukunft in seiner Hand. Gott, Jesus Christus, ist meine Hoffnung. Darauf baue ich und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Darum kann man, hast du heute mir erzählt, ja, durch die Straßen gehen. Wie hast du, was hast du die Leute gefragt?
Die Zukunft ist sicher.
Du hast ihnen zugerufen, die Zukunft ist sicher. Und ich kann mir vorstellen, dass so manch einer denkt, der lebt irgendwo, aber nicht hier in Deutschland, ja. Aber natürlich wird man als albern bezeichnet, wenn man sagt, ich habe Hoffnung, ich habe Zuversicht, meine Zukunft ist sicher, meine Hoffnung wird nicht zuschanden, mir geht es gut, ich bin zufrieden, ich weiß, auf wen ich baue, der hält mich, all diese Formulierungen. Und du gehst strahlend, mit einem strahlenden Angesicht durchs Leben, weil dein Herz erfüllt ist und fröhlich ist. Und die Leute sagen, warum? Und genau darum geht's. Dass die Leute zum Fragen kommen. Weil unser Herz so voll ist, unser Leben so voll ist, unser innerstes Wesen so voll ist von dieser Gnade, von dieser Liebe, von dieser Hoffnung, von dieser Zukunft und so erfüllt ist, kommen die Leute zum Fragen. Und das ist ja das Ganze, was auch passieren soll. Die Leute sollen uns fragen, damit wir dann, wie die Bibel das sagt, für unsere Hoffnung einstehen. Wie ihr wisst den Vers jetzt besser. Wie lautet der Vers? Wir müssen unsere Hoffnung kundtun, verkünden. Das war's. Wir müssen für unsere Hoffnung Rechenschaft ablegen. Das ist das, was wir tun sollen, dürfen. Und was passiert, wenn unser Herz voll ist? Weil Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, nicht irgendwelche, sondern diese lebendige Hoffnung, eben unsere Herzen verändert. Dass wir diese Hoffnung haben, können wir auch nochmal, weil wir sagten, wir wollen dann bei den Sprüchen ein bisschen bleiben, auch in den Sprüchen nachlesen, Kapitel 10, Vers 28. Kapitel 10, Vers 28. Und auch wieder hier, es sind Sprüche, es sind Weisheiten, die weitergegeben werden, weil, also auch aus dem eigenen Leben heraus, ja, Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Man könnte auch sagen, das Hoffen der Gerechten, also das Warten, das Hoffen der Gerechten, wird Freude werden. Ja, es wird zu Freude werden. Selbst wenn es hier, sagt die Bibel auch, du ein Stück weit noch leiden musst, Herausforderungen ertragen musst, durch Prüfungen durchgehen musst, die Gott dir schenkt, zulässt. Du wirst dastehen, teilweise schon hier auf Erden wirst du dastehen können und sagen, der Herr ist derjenige, der es gegeben hat, er hat es genommen, aber sein Name sei verherrlicht, weil er macht keinen Fehler. Und spätestens in der Ewigkeit werden wir dann verstehen und wird diese Freude unendlich groß sein. Und dann kann man wirklich sagen, ja, das Warten, diese Hoffen von mir als dem, der ja gerechtfertigt ist durch das Blut Jesu Christi, wird Freude sein. Ja? Und dann aber diese Hoffnung auf unbestimmte Dinge, derjenigen, die nicht an Gott glauben, diese Hoffnung wird enttäuscht sein, sie wird verloren sein. Genau, vielleicht so viel einfach aus den Sprüchen dazu. Ich möchte euch zwei Abschnitte noch lesen, die nicht in den Sprüchen vorkommen, die mir aber wichtig erschienen. Denn es ist diese Hoffnung, die auch unseren Alltagsweg ja immer wieder erleuchtet, die uns aufzeigt. Wir lesen das in den Psalmen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ja, dieses Bild von mein Weg wird erleuchtet von Jesus, von dieser Hoffnung. Und in Petrus, 1. Petrus 1, Vers 6, stellt Petrus fest, dass unsere Hoffnung sich darauf auswirkt, wie wir leiden, also wie wir mit einem niedergeschlagenen Herzen dastehen und leben. Das habe ich vorhin schon erwähnt, aber ich möchte euch diesen Vers mal vorlesen. 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, also es ist eine Steigerung der einfachen Freude, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Was ich vorhin sagte, es kann sein, dass Gott dir Dinge schenkt, schickt, zulässt, die echt schwer sind. Und ihr Lieben, das ist nicht zu unterschätzen, mal am Rande, das ist mir jetzt noch, fällt mir jetzt ein, das ist mir wichtig. Manch einer kommt zu jemandem, der, also als Seelsorger als, oder im Trauerfall und so weiter, ja, und kommt mit diesem Spruch von Hiob, da hat jemand seine Frau verloren oder seinen Mann, sein Kind, und dann kommt ein guter Bruder, eine gute Schwester und sagt, weißt du, Bruder, Schwester, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nein, bitte nicht so, ja. Sondern mitleidend, mitfühlend, mitgehend, mitbetend. Das heißt, sich bewusst machen. Und ich denke, jeder, der selbst Leid erlebt hat, versteht das, dass wenn Gott sagt, ich trage mit dir mit, und es wird dir niemals zu schwer, die Sprüche gibt es ja auch, die stehen in der Bibel, und es ist wahr. Ja, aber überlegt mal den Rückschluss daraus. Er legt hier so eine Last auf, dass er mithelfen muss zu tragen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Für dich zu schwer. Du gehst daran kaputt. Aber er legt es dir auf und er hilft zu tragen. Das heißt, das war für mich in meinem Leben so, ich bin auch auf ihn hundertprozentig angewiesen. Ich kann gar nicht ohne ihn, weil dann gehe ich kaputt. Ja? Ich brauche ihn, damit er mitträgt und ich diesen Weg gehen kann, damit ich dann am Ende dastehe. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Ja, werden wir. Wenn unsere Hoffnung wieder neu ausgerichtet ist auf diesen auferstandenen Christus, auf diesen Christus, der mehr getragen und gelitten hat wie jeder von uns, ja, der hat alle unsere Schuld und Sünden auf sich geladen, ist mit dieser Last ans Kreuz gegangen. Und der Unterschied zu uns ist was? Er wurde von Gott verlassen und Gott hat ihm nicht geholfen zu tragen. Steht das in der Bibel? Ja. Er ist mit dieser Last alleine geblieben. Wir nicht. Wir sind nur mit unserer Last schon überlastet. Ja? Er ist alleine geblieben, hat das getragen. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn er wieder Mittelpunkt unseres Lebens wird, wenn er wieder derjenige ist, der unser Herz füllt. Wir haben vorhin gesagt, unser Herz ist von irgendwas beherrscht. Immer. Es gibt nicht die Situation, dass unser Herz keinen Herrscher hat. Es ist immer beherrscht. Wenn das von Jesus beherrscht ist, von Christus beherrscht ist, wir uns auf ihn ausgerichtet haben, dann können wir in unseren Anfechtungen jeglicher Art und jeglicher Schwere erstens bestehen und zweitens uns darüber sogar also da in Freude durchgehen oder auf die Freude zugehen. Im allerletzten Vers möchte ich euch mitgeben aus Römer 15, Vers 13. In Römer 15, Vers 13 ist uns gesagt, der Gott der Hoffnung aber, ist ein Wunsch, der ausgedrückt wird, ein Segenswunsch. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Gott der Hoffnung, er ist in der Lage, mich, dich, uns alle mit Freude, mit Frieden im Glauben zu erfüllen. Und ja, hier ist die Formulierung gewählt, im Glauben. Das geschieht jetzt noch im Glauben, im Glauben auf die Zukunft. Ja, es heißt eben auf Gott vertrauen, dass alles, was er gesagt hat, erfüllt wird. Selbst wenn alles um dich herum sagt, nein, das stimmt nicht. Alles um dich herum steht im Widerspruch dazu und du sagst und stehst da und sagst, doch, ich vertraue auf Gott, ich weiß, dass was er gesagt hat, wird er halten und da kann ich dran festhalten. Selbst wenn dein eigenes niedergeschlagenes Herz dir sagt, emotional, das ist nicht wahr. Das fühle ich gerade nicht. Wie oft kommen wir ins Gespräch mit Menschen oder auch in unserem eigenen Leben in die Situation, dass wir sagen, ich fühle Gott gerade nicht. Ich spüre das nicht, dass er bei mir ist, dass er sein Wort hält. Kennen wir so eine Situation aus eigenem und anderen Leben? Ja, wir kennen sowas. Und dann steht das Vorbild Jesus Christus vor uns, der in der Versuchung in der Wüste dasteht und was sagt zu Satan? Ich fühle aber, dass Gott da ist. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich fühle, dass Gott da ist. War das die Antwort von Jesus? Nein. Es steht geschrieben. Weißt du, was ich fühle, ist in meinem Leben wichtig, ist für Romantik wichtig, ist für vieles Zwischenmenschliche sehr wichtig, ist auch in meiner Beziehung zu Gott wichtig. Ich möchte fühlen, ich möchte spüren, aber ich möchte darauf nicht bauen. Es steht geschrieben, er ist bei dir bis zur letzten Zeit, bis ans Ende der Weltzeit. Steht das da? Ist die letzte Zeit schon da? Das Ende der Zeit, wir sind in der letzten, aber ist der letzte Tag schon da? Nein. Also ist Jesus noch da und er steht zu dir, oder? Ja. Das ist die Wahrheit. Daran festhalten, steht geschrieben. Und dieser Gott der Hoffnung, selbst wenn mein Herz sagt, ich spüre das nicht, ja, er ist da. Wenn du damit erfüllt bist, wenn wir damit erfüllt sind, dann wird diese Hoffnung überreicht, dann wird sie übersprudelt, dann wird dieser Kelch überfließend sein. Ja, für mich genug Dasein an Hoffnung, für andere genug Dasein an Hoffnung, weil das überfließend ist. Das ist es, was mich froh macht und froh machen wird, was dich froh machen wird, wenn wir dastehen und unseren Herrn in dieser Welt anbeten, ihn preisen, ihn ehren. Das ist das, was uns froh macht und glücklich macht. Das Schöne dabei ist, sagt dieser Vers auch, ich muss mich nicht selber dazu motivieren, aufpushen. Ihr braucht mich eigentlich heute Morgen nicht, damit ihr nochmal so richtig, ja, wir wollen, ja, so heiß machen für dieses Thema. Nein, dieser Vers sagt was ganz anderes. Wir brauchen nicht, uns selbst Mut zu sprechen. Denn erstens, Menschen, die ohne Gott leben und versuchen, sich selbst zu motivieren, sich selbst Mut zu sprechen, merken sehr schnell, auch so ein Spruch wie Kopf hoch. Steck den Kopf nicht in den Sand. Sieh nicht das Problem, schau auf die Lösung. Ja, tolle Sprüche für die nächsten 3 Minuten. Aber die halten nicht, die tragen nicht. Menschen ohne Gott machen das so, aber wir als Kinder Gottes nicht. Diese Kraft in diesen Worten ist null und nichtig. Diese Kraft haben wir in uns selber nicht, um uns aufzubauen oder Mut zuzusprechen. Diese Kraft, das sagt dieser Vers sehr deutlich, in der Kraft des Heiligen Geistes ist da gesagt. Ja? Also der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in Hoffnung. Womit? In der Kraft des Heiligen Geistes. Wir fliehen zu Jesus, wir fliehen in den Glauben, wir fliehen zum Kreuz. Ja? Und dann ist diese Kraft da, die wir haben. Er ist gekommen, um was zu tun? Um mein niedergeschlagenes Herz wieder neu auszurichten auf Jesus. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Zukunft. Und nur wenn er der Gegenstand meiner Hoffnung ist, wenn er der Gegenstand deiner Hoffnung ist, wenn das deine Zukunft ist, wenn du auf ihn baust, dann wird deine Hoffnung wirklich fest sein, fest stehen, fest bleiben. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du auch gerade in die kommende Woche hineingehst, nicht nur die nächsten 3 Minuten, sondern in die kommende Woche hineingehst, vielleicht auch darüber hinaus, und ein Mensch, ein Kind Gottes wirst, das noch mehr diese Hoffnung ausstrahlt, weil du mehr verinnerlicht hast, wer diese Hoffnung für dich ist und auf was du da baust. Nicht auf ein unbestimmtes, hoffentlich vielleicht, sondern auf diese feste Zusage, was Gott zusagt, das hält er gewiss, und das ist die Hoffnung in Jesus Christus. Amen.